Jona Kapitel 2. Ihr habt eine Weile Zeit, das zu suchen und aufzuschlagen. Ich gebe in der Zeit noch mal ganz kurz den Rückblick auf das erste Kapitel. Jona war ein frommer Israelit und als solcher hielt er nicht viel von den gottlosen Heiden. Schließlich hatten diese Ungläubigen Gottes Zorn und Gottes Strafe verdient. Aber dann erhielt Jona eines Tages einen seltsamen Auftrag von Gott. Er sollte nach Assyrien, in dessen Hauptstadt Ninive, gehen und diese Menschen dort zur Umkehr rufen. Er sollte ihnen eine Bußpredigt halten. Und dann sagte Jona: Warum das denn? Seit wann kümmert sich Gott denn um Atheisten? Sollte sich der fromme Jona nicht empört von diesem Auftrag abkehren? Sollte er nicht all den Schmutz der gottlosen Assyrer ausreifen lassen zum Gericht? Wäre es für ihn, den frommen Juden, nicht viel geistlicher, im Tempel zu sitzen und in der Gemeinschaft der Heiligen Psalmen zu singen? Jona ging also nicht nach Osten, sondern er ging auf ein Schiff und fuhr nach Westen. Doch seine Flucht währte nicht lange. Gott holte den Flüchtling ein, ein gewaltiger Sturm wühlte das Meer auf und es kam erst wieder zur Ruhe, nachdem die Besatzung Jona über Bord geworfen hatte. Mann über Bord. Damit endete das erste Kapitel des Propheten Jona. Und jetzt lesen wir weiter. Jona Kapitel 2. Sein Gebet um Errettung, man nennt das auch den Psalm des Jona. Jona Kapitel 2, ab Vers 1. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach: Ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn, und er antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um Hilfe. Du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfingen mich bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erderiegel waren hinter mir auf ewig verschlossen. Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung. Und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. In diesem Gebet Jonas finden wir etwas sehr Bemerkenswertes. Jona betet im Bauch des Fisches und dankt dort Gott bereits für seine Befreiung, während er noch im Bauch des Fisches lag. Er hat das nicht erst hinterher gebetet, im Bauch des Fisches. Und er drückt das in Vergangenheit aus. Man nennt das prophetische Vergangenheit. Das haben die Propheten oft gemacht. Sie haben Dinge ausgesagt in der Vergangenheitsform, so als wären sie schon geschehen. Im Glauben wussten sie, Gott wird erhören, Gott wird das erfüllen. Und so konnten sie so reden, als wäre es schon geschehen. So betet Jona in prophetischer Vergangenheitsform. Er dankt für seine Befreiung, während er noch im Bauch des Fisches liegt. Und Jona war wirklich davon überzeugt, dass Gott Gebet erhört. Das ist vorbildlich an diesem Gebet. Wie selten kommt das wohl bei uns vor, dass wir beten und haben, während wir beten, schon eine solche felsenfeste Gewissheit, dass Gott unser Gebet erhören wird. Und wir können ihm im Gebet schon danken. Herr, ich weiß, du wirst antworten. Und ich kann dir jetzt schon Lob und Dank sagen für dein Eingreifen. Übrigens, falls einige von euch Probleme haben mit der Vorstellung, dass Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Fisches war, dann habe ich vielleicht ein paar interessante Informationen für euch. Es gibt, das wissen wir alle, riesige Meerestiere. Zum Beispiel Blauwale. Blauwale können bis zu 33 Meter lang werden, das Gewicht von 140 Tonnen erreichen, das sind 140.000 Kilogramm. Ihr Herz, das Herz eines Blauwals, wiegt alleine 700 Kilogramm und ist so groß wie ein Pferd. Und es gibt einen Bericht, da haben Walfänger einen Blauwal gejagt und die Harpune in ihn geschossen. Und dann hat er ihr kleines Schiffchen 7 Stunden lang mit 15 Stundenkilometern über das Meer gezogen, obwohl die Motoren in die andere Richtung gedreht haben. Ja? Also das sind gewaltige Tiere und sie haben eine 40 cm dicke Speckschicht. Da kommen sogar manche von uns nicht mehr mit und können dann bis zu 1000 Meter tief tauchen. Und wiederholt hat es schon Berichte gegeben, dass Menschen in den Bauch solcher Tiere geraten sind und erst nach Stunden oder nach noch längerer Zeit lebend geborgen werden konnten aus dem Bauch solcher großen Wale. Und selbst wenn wir dafür jetzt keine Parallele hätten aus unserer Zeit, die Bibel berichtet es und Jesus Christus bestätigt es im Neuen Testament, ausgerechnet diese Stelle, die natürlich von bibelkritischen Menschen als gefundenes Fressen gesehen wird. Ja, wie kann ein Mensch 3 Tage und 3 Nächte in einem Bauch eines Fisches sein und hat ihn die Säure des Magens nicht verätzt und so weiter und so weiter. Die Bibel sagt uns, Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches und ich bin zu der Auffassung gekommen, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich habe kein Problem damit, das zu glauben, weil es Gottes Wort so sagt. Aber nun stellt sich die Frage, hat Jona in diesem Gebet, das wir gerade gelesen haben, eigentlich wirklich Buße getan? Hat er wirklich Buße getan über seinen Ungehorsam? Wir müssen genau hinschauen. So glaubensvoll sein Gebet auf der einen Seite auch ist, so enthält es doch kein wirkliches, echtes Bußbekenntnis. Jona erwähnt nämlich seine Rebellion gegen Gott, seine Sünde, sein Ungehorsam mit keinem Wort. Das ist keine echte Buße. Im Gegenteil, in Vers 9 erhebt er sich noch hochmütig über die Heiden. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Hatten nicht eben gerade die heidnischen Seeleute auf dem Schiff noch eine bessere Figur gemacht als er, der fromme Jude auf der Flucht? Hatte Jona das vergessen? Das konnte noch nicht lange her gewesen sein. Ich musste, als ich darüber nachdachte, über Jonas Haltung und Einstellung hier, die er zum Ausdruck bringt, wieder an ein Schlüsselerlebnis denken, das ich einmal vor etwa 10 Jahren hatte. Ich habe es schon mal in anderem Zusammenhang erwähnt, aber ich darf es noch mal sagen. Ich hatte eine Zeit lang einen Bibelkreis zu leiten im Gefängnis in Bruchsal. Und dieser Bibelkreis setzte sich aus lauter Mördern zusammen. Einer von ihnen, Heinrich Pomarenke, der 5-fache Frauenmörder, der damals im Raum Karlsruhe 5 Frauen erwürgt hatte. Er saß im Bibelkreis mit seiner Bibel, dort im Gefängnis in Bruchsal. Und mein Schlüsselerlebnis war folgendes. Ich dachte, wenn irgendjemand sich doch als Sünder erkannt haben wird, dann doch wohl diese Mörder. Der eine hatte einen erschlagen beim Einbruch, weil der ihn ertappt hatte und so. Du kennst diese Sachen, Armin. Und die anderen hatten andere Delikte, alles Mörder. Und ich dachte, die werden sich doch wohl als Sünder erkannt haben. Und ich musste zu der bitteren Erkenntnis kommen, dass kaum einer von ihnen, ich glaube nicht ein einziger, wirklich zu der Überzeugung gelangt war, er sei ein Sünder vor Gott. Auch für Mörder ist es schwer, sie haben das irgendwie gerechtfertigt. Ja, die Umstände waren schuld und hätten meine Eltern mich besser erzogen und der Pfarrer im Religionsunterricht mir die Gebote besser beigebracht und wäre der nicht gerade reingekommen, als ich ihm doch nur 200 Mark klauen wollte, dann wäre er noch am Leben. Alle hatten irgendwie ihre Ausreden und konstruierten sich das irgendwie hin und sie waren keine Sünder in ihren Augen. Die Umstände waren schuld, die Erziehung, die Gesellschaft, die Religion, alles war schuld, nur sie selber nicht. Das muss ich damals bitter erkennen. Und da habe ich gelernt, wie unser Herz so dermaßen stolz und selbstgerecht sein kann und was Gott alles aufwenden muss, um unseren elenden Stolz und Dünkel mal zu zerbrechen und uns mal dahin zu bringen, dass wir uns wirklich im Licht Gottes sehen, wie wir wirklich sind. Die Abgründe unseres bösen Wesens, dass in uns nichts Gutes ist, dass Gott überhaupt nichts Gutes in uns finden kann. Dann endlich werden wir nämlich verstehen, warum ein göttlicher Erlöser für uns sterben musste, auf so grausame Weise am Kreuz. Also, Jona betete, das stimmt, aber er tat nicht wirklich Buße, er hatte sein Herz noch nicht erkannt. Auch hier, wo ihn Gott so demütigte und ihn in den Bauch des Fisches hinunterzog auf die Meerestiefen. Jona hatte die tiefste Verdorbenheit seines Herzens noch nicht erkannt. Er tut nicht Buße darüber. Jona ist hier in gewisser Weise auch ein Bild für das ganze Volk Israel, zu dem er gehörte. So wie Jona war auch Israel von Gott erwählt. So wie Jona rebellierte Israel gegen Gottes Auftrag, Licht für die Heiden zu sein. Und so wie Jona wurde auch Israel von Gott gezüchtigt, bis zum heutigen Tag. Bis sie eines Tages an den Punkt kommen werden, wo sie ihren Erlöser wirklich annehmen und gehorsam sein werden. Und dann wird auch dieses Volk noch zum Licht werden für viele Nationen auf dieser Erde. Aber Jona ist irgendwie auch ein Bild für viele Einzelmenschen. Gott ruft uns, aber wir rebellieren. Wir suchen das Leben überall, nur nicht bei Gott, bis wir eines Tages vielleicht in die Tiefe geführt werden und am tiefsten Punkt unseres Lebens ankommen, bis wir endlich unsere Unfähigkeit erkennen, Gott zu gefallen und auch die befreiende Wahrheit, bei dem Herrn ist Rettung. Das hat Jona schon gesagt hier in seinem Gebet, das wusste er. Bei dem Herrn ist Rettung. Nicht nur äußere Rettung von Krankheit, von Gefahren, von Nöten, sondern vor allen Dingen die Rettung aller Rettungen. Bei dem Herrn ist die Errettung unserer Seele. Bei dem Herrn ist die Rettung von unserer Verlorenheit, von unseren Sünden. Durch das Blut Jesu Christi können wir heil werden und in die Gemeinschaft mit Gott zurückkommen. Darf ich mal fragen, in welchem Fischbauch steckst du vielleicht gerade? Was es immer sein mag, bei dem Herrn ist Rettung. Schrei doch zu Gott. Gott erhört die Gebete aus der Tiefe am allerliebsten. Er führt uns oft in die Tiefe. Und das ist dann die Gelegenheit, wo er unseren Herzensboden umpflügen kann, dass er empfänglich wird für die Wahrheit des Wortes Gottes und für die Liebe Gottes und die Gnade Gottes. Und Christentum ist die Religion der Gnade. Da will Gott uns hinführen, dass wir die Gnade erkennen. Ohne eigenes Zutun, ohne unsere Werke, ohne alles, was wir bringen könnten. Allein die Gnade Jesu Christi, die rettet. Gott war sehr gnädig zu Jona. Sehr gnädig. Der Fisch spie ihn tatsächlich aus an Land. Und Jona bekam eine zweite Gelegenheit, nach Ninive zu gehen und seinen Auftrag auszuführen. Und diesmal gehorchte Jona. Lesen wir Kapitel 3 weiter, die ersten 4 Verse. Jona 3, 1 bis 4. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Jonas Botschaft war sehr einfach. 40 Tage und Ninive wird in Schutt und Asche liegen. Fällt euch etwas auf? Wir lesen nicht, dass sich Jona große Mühe mit den Menschen gegeben hätte. Wir lesen nicht, dass er versucht hätte, sie zu überreden oder gar zu überzeugen. Wir lesen nichts davon, dass Jona um diese Seelen geweint und gerungen hätte. Seine Botschaft ist sehr kalt, sehr simpel. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Schluss. Die Schilderung erweckt eher den Anschein, als hätte Jonas ein Sprüchlein gesagt und sei dann gegangen, vielleicht mit dem Gedanken im Herzen, nun, jetzt habe ich es ihnen gesagt. Jetzt ist es ihre Schuld, wenn ihre Stadt untergeht. Ich glaube, Jona hatte seine innere Einstellung gegenüber den Menschen von Ninive nicht verändert. Ninive war immerhin die Hauptstadt der Assyrer und die Assyrer waren Todfeinde Israels. Er gehorchte. Äußerlich, aber widerwillig im Herzen. Er erfüllte nur seine Pflicht. Er hakte die Sache ab. Er wollte es halt hinter sich bringen, dass Gott ihn endlich in Ruhe ließ. Liebe Brüder und Schwestern, sind wir in diesem Stück nicht sehr nahe verwandt mit Jona? Haben wir nicht auch schon aus reiner Pflichterfüllung evangelisiert? Die Botschaft weitergegeben? Oder nur weil der Wilfried oder der Hansjörg so gedrängt haben? Das ist nicht gut. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14, denn die Liebe Christi drängt uns. Bruns übersetzt das großartig und sagt, die Liebe Christi soll unsere einzige Triebkraft sein, zu evangelisieren. Wenn wir evangelisieren, aus reiner Pflichterfüllung, mit so einem griesgrämigen Gesicht und ja, du musst dich halt bekehren und wenn nicht, dann gehst du in die Hölle. Da wird nicht viel passieren. Und das gefällt Gott nicht. Und auch bei den Menschen wird es nicht viel erreichen, vielleicht sogar das Gegenteil. Die Liebe Christi drängt uns, schreibt Paulus. Gott liebt doch diese ganze verlorene, gottlose Welt. Wir gehörten doch einst auch dazu. Und vielleicht einzelne von uns immer noch. Er liebte die Menschen in Ninive, in Jerusalem, in Rom, in Mannheim, in Weinheim, wo wir herkommen. Er liebt die Menschen. Er ist betrübt über alle Gleichgültigkeit und Arroganz ihm gegenüber. Gott leidet unter der Ablehnung seiner Geschöpfe. Gott will nicht, dass seine geliebten Geschöpfe verloren gehen, sondern er will, dass sie umkehren und leben, dass sie das Leben finden. Damit das allen Menschen möglich ist, sandte er seinen einzigen geliebten Sohn in diese Welt. Gott hat keinen Gefallen an unserem Untergang. Nicht an der Stadt Ninive, nicht irgendan einem Untergang von Ländern, Völkern, Städten, Menschen. Er hat keinen Gefallen daran. Er will uns Vergebung der Sünden und das ewige Leben schenken. Und damit das geschieht, damit Menschen von dieser wunderbaren Botschaft, vom Evangelium erfahren, braucht Gott Boten. Darum sandte er Jona nach Ninive. Er sandte die Apostel in die damalige Welt. Und heute will er dich und mich senden. Alle die, die gerettet sind. Unsere Väter haben immer den Satz gesagt, gerettet sein gibt Rettersinn. Gerettet sein gibt Rettersinn. Nur die, die das erfahren haben, die die Hand Jesu Christi ergriffen haben und rausgezogen wurden aus ihrem alten, verfuschten Leben, aus Sünde und Schuld und Selbstgerechtigkeit und Not, aus Verblendung. Die bekommen den Sinn dafür. Die wollen, dass es auch andere, am ehesten natürlich ihre lieben Angehörigen, erfassen können und ihre Nachbarn und Arbeitskollegen. Gott will heute dich und mich senden. Es werden nicht die Engel kommen. Es werden keine Flugblätter vom Himmel runter regnen. Er will dich und mich gebrauchen, auch für deine Schulkameraden und Klassenkameraden und so weiter. Aber Gott liebt freudige Boten, nicht solche mit zusammengebissenen Zähnen und saure Gurkenmienen. Ja, wir sollten eigentlich meinen, dass auf Jonas widerwilligem Auftritt in Ninive gar kein Segen liegen konnte, dass da gar nichts passiert wäre. Aber schaut, was passierte. Wir lesen weiter ab Vers 5. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Auf diese trockene Botschaft hin, mein lieber Mann, da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch. Ist auch eine Beschämung für uns. Wir meinen manchmal, ja, in unserer Zeit bekehrt sich doch keiner mehr, da wird sich doch keiner mehr zu Gott wenden. Meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, den habe ich schon so oft gesagt, die wollen nichts wissen, die lachen mich aus, die spotten. Wir sind dann so schnell fertig und denken, naja, ist so wie in Ninive damals, da wird sich doch nichts bewegen. Und hier sehen wir es, da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch, von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Ist der Bürgermeister, der Stadtkönig von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch, setzte sich in Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen. Sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren. Jetzt sehen wir eine echte Buße. Bei Jona nicht, aber hier, bei diesen Heiden, jetzt sehen wir echte Buße. Jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und die Antwort, Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Gewaltig. Liebe Geschwister, hier lernen wir etwas sehr Wesentliches über den Charakter Gottes. Der Gott der Bibel reagiert immer auf echte Buße, auf echte Umkehr. Jakob Kröker, ein Mann, der im letzten Jahrhundert im großen Segen wirkte, hat geschrieben in einem seiner Bücher, die Wellen der Gerichte Gottes brechen sich immer am Felsen der Buße. Darf ich das nochmal sagen? Die Wellen der Gerichte Gottes brechen sich immer am Felsen der Buße. Wenn ein Mensch Buße tut über sein verlorenes Leben, nicht Bußwerke, Buße tun heißt umkehren von dem bisherigen Weg und Christus im Glauben ergreifen. Wenn ein Mensch Buße tut oder wenn Christen Buße tun über ihre Sünden, wenn eine Gemeinde Buße tut über ihre Lauheit und Weltförmigkeit oder wenn eine ganze Stadt Buße tut, wie hier die Leute von Ninive, Gott kann nicht anders. Die Wellen der Gerichte Gottes brechen sich immer am Felsen der Buße, immer. Es gibt keine Ausnahme in der Bibel, da wo Menschen, und wenn sie noch so gottlos waren, wenn sie noch so in Sünde verstrickt waren, wo sie echte Buße taten vor Gott, hat er sie sofort rehabilitiert, gerecht gesprochen, angenommen, versöhnt, in seine Gemeinschaft aufgenommen. Und genauso macht es Gott heute. Gott ist sehr gnädig. Aber wir müssen echte Buße tun, so wie die Leute in Ninive. Lass uns zum Schluss noch Kapitel 4 kurz anschauen. Da hat Jona noch eine wichtige Lektion zu lernen. In Vers 1 bis 2 lesen wir erstaunt, und es missfiel Jona sehr. Es missfiel ihm, dass diese Stadt Buße tut. Es ist nicht zu fassen. Es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Das haben wir damals im März schon gesagt. Hier sehen wir den tiefsten Grund, warum Jona geflohen ist. Er wusste, wenn er dieser Stadt Buße predigt und die tun Buße, dann kommt das Gericht nicht. Und Jona wird dastehen wie der Depp der Nation. Er wird dastehen wie der Trottel. Er hat Gericht verkündigt, Gott wird diese Stadt richten und zerstören. Und dann passiert es doch nicht. Dann steht er da und ist beschämt. Deswegen wollte er nicht. Er war stolz. Er wollte nicht so dastehen, als einer, dessen Botschaft sich nicht erfüllt. Das ist der Grund, er sagt selber hier. Deshalb floh ich nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das wusste Jona. Und darum floh er. Und dann Vers 3. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Hier ist ein ganz, ganz entscheidender Satz. Hier blicken wir sehr tief in die Seele eines Menschenlebens. Ihr lieben Brüder und Schwestern, Rebellion und Depression liegen immer ganz nahe beieinander. Wollen wir uns das merken? Rebellion und Depression liegen immer ganz nahe beieinander. Das ist auch in unserem Leben so. Manche Depression hat ihre tiefste Wurzel in vorangegangener Rebellion gegen Gott. Wir sind mit irgendeinem Umstand unseres Lebens nicht einverstanden. Wir sagen, Gott, was machst du denn da mit mir? Wir rebellieren gegen ihn. Wir bäumen uns auf. Das kann eine ganze Weile so gehen. Und wenn unsere Rebellion dann nicht zum Erfolg führt, schlägt sie um in Depression. Depression ist nach innen gerichteter Zorn. Schlägt es um in Depression. Hier sehen wir es bei Jona. Er war rebellisch, er wollte nicht nach Ninive, er wollte nicht, dass diese gottlosen Menschen so einfach begnadet werden. Es waren doch die Feinde Israels und die hatten doch Gericht und Strafe verdient. Und er war nicht einverstanden damit, dass Gott ihnen gnädig sein wollte. Und er rebellierte dagegen und als es dann doch so eintraf, da schlug das um und er fiel in Depression. Herr, nimm doch meine Seele von mir, dann ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Aber Gott stellt ihm die Frage, ist es recht, dass du zornig bist? Jona, ist es recht, was du da jetzt machst, was da abläuft bei dir? Zu wem unter uns möchte der Herr heute Morgen sagen, ist es recht, dass du zornig bist? Ist es recht, dass du so rebellierst gegen dieses oder jenes? Leg doch deine Rebellion unter dem Kreuz dessen ab, der nie rebellierte. Dann wirst du wieder Frieden finden. Dann und nur dann und erst dann. Dann wirst du Frieden finden. Wenn wir rebellieren gegen Gott, gegen seine Führung, auch wenn es ganz versteckt ist irgendwo, wenn wir rebellieren, wir verlieren den inneren Frieden und wir werden ihn nicht vorher wiederkriegen, als dass wir die Rebellion abgelegt haben. Wie hat Gott nun Jona kuriert? Einige von euch kennen die Geschichte. Lesen wir noch den Schluss. Zunächst die Verse 5 bis 8. Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Immer noch so ein bisschen gehofft, dass bald Blitz und Donner kommen, ja, und die Stadt in Trümmern versinkt. Da bestellte Gott der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, eine Rizinusstaude, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Wie gütig Gott ist, wie er eingeht auf seinen rebellischen Knecht, der sich da irgendwo verrannt hat. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Ist er wieder bei seinem selben Selbstmitleid und Depression und Todessehnsucht. Es gibt ein Buch, das haben wir auch auf dem Büchertisch hinten liegen, Unvollkommene Heilige von Erwin Lutzer. Ein sehr gutes Buch. Und der Mann schreibt hier über Jona, über diese Stelle ein paar Sätze, die ich vorlesen will. Beachten Sie, dass dreimal dasselbe beschreibende Verb ließ gebraucht wird, um auf die Hand Gottes in dem Geschehen von Lebensereignissen hinzuweisen. Gott ließ eine Staude wachsen, Gott ließ einen Wurm kommen und Gott ließ einen heißen Ostwind wehen. Was geschehen in seinem Leben, als aus Gottes liebender Hand stammend betrachten kann. Das ist zentnerschwer, was er hier sagt. Gott ließ das Gute kommen, Gott ließ das Schmerzliche kommen und darauf kommt alles an, dass wir, wenn wir Christen sind, wenn wir Gott unser Leben anvertraut haben, wenn wir ihm die Blankovollmacht für unser Leben gegeben haben, dass wir alles, was uns widerfährt, mit ihm in Verbindung bringen. Ich weiß, wir werden das nicht sofort auf Knopfdruck sagen können, danke Herr, dass du jetzt die Krankheit gegeben hast, danke, dass jetzt mein Kind durchgefallen ist bei der Prüfung oder so. Das werden wir nicht sofort sagen können, aber dass wir diese Grundeinstellung haben und uns da immer wieder hinfinden. Herr, es kommt aus deiner guten und geliebten Hand. Und dann die letzten Verse noch, Vers 9 bis 11. Und Gott sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte: Mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Sehen wir so richtig, ja? Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, wegen einer Pflanze, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging? Und ich sollte nicht betrübt sein, sagt Gott, wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, und über Mannheim mehr als 300.000 Menschen, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken, und eine Menge Vieh ist auch noch da. Das sollte ich nicht drüber betrübt sein, sagt Gott. Hier bringt Gott die Sache auf den Punkt, auf den Schlusspunkt sozusagen. Wenn Jona so dermaßen über das Absterben einer Pflanze aufgebracht ist, und manche Leute sind furchtbar erregt, wenn ein Tier sterben muss, ob es eine Kröte ist, die platt gefahren wird auf der Straße oder irgendetwas anderes. Wenn man so dermaßen erregt ist über Pflanzen oder Tiere, die sterben müssen, wie viel mehr sollte dann Gott um das Verderben seiner Menschen besorgt sein? Er ist es. Er ist besorgt, lesen wir hier. Er ist es, Gott ist besorgt. Und darum sollten auch wir besorgt sein. Mehr um alles in der Welt, um das Heil von Menschen. Die Menschen um uns herum verschmachten vor Furcht. Ich habe in dem Urlaub jetzt in den Wochen die Zeitungen immer wieder gelesen. Es war erschütternd zu lesen, wie tatsächlich viele in Angst waren, bei der Sonnenfinsternis könnte tatsächlich die Welt untergehen. Weil Nostradamus auch so einen Senf verzapft hat irgendwann, dass in diesem Herbst noch irgendwas passieren sollte. Es war ein Zittern. Ich hatte ein Gespräch am Kloppeiner See mit der Freundin meiner Schwiegermutter. Die war auch in großer Aufregung, es könnte jetzt der Weltuntergang kommen. Entweder bei der Sonnenfinsternis oder spätestens dann beim Jahr 2000 beim Computerproblem. Ja? Jetzt sind die Menschen in Angst, in ganz großer Angst und Schrecken. Und ich denke, wir sollten das ernst nehmen. Die Ängste sind in den Menschen, sie haben keinen Halt. Sie haben kein Fundament unter dem Boden, auf dem sie stehen. Die Erde wackelt unter ihnen, bildlich gesprochen. Sie haben keinen Halt. Und darum, wir sollten ihnen die Botschaft bringen, ja, das rettende Evangelium und die Botschaft, die ihnen Hoffnung für ihr Leben geben kann und Halt für ihre Krisen. Lasst mich nun wirklich zum Schluss zusammenfassen, was wir aus dem Buch Jona lernen können. Zum einen, denke ich, lernen wir drei ganz wesentliche Dinge über Gott. Gott ist der allmächtige Gott. Er befiehlt hier in diesem Buch dem Wind, dem Meer, dem Fisch, der Pflanze und sogar dem Wurm. Gott ist der allmächtige Gott. Dann sehen wir Gottes Liebe und Barmherzigkeit im Buch Jona. Er gibt Jona eine zweite Chance. Er ist barmherzig mit seinen Gläubigen, mit seinen Kindern. Aber er gibt der ganzen Stadt Ninive Vergebung und verschont sie vor dem Gericht. Gott ist voll Liebe und Barmherzigkeit und Güte. Und wir sehen auch, Gott erhört Gebet. Er antwortet in Kapitel 1 auf das Gebet der Seeleute. Er antwortet in Kapitel 2 auf das Gebet Jonas. Und im Kapitel 3 auf das Gebet der Menschen von Ninive. Gott ist ein Hörer des Gebets. Aber wir wollen auch von Jona lernen. Fluchtwege sind keine guten Wege. Egal wohin wir fliehen und vor was wir fliehen, vor Platzanweisungen oder vor Ängsten oder was auch immer, es ist besser, wenn wir Gott gleich gehorchen. Fluchtwege führen nicht zum Ziel. Und das andere noch, Jona richtete sehr hart über die Leute von Ninive. Er vergaß dabei offensichtlich, dass seinem eigenen Volk Israel sehr oft von Gott vergeben worden war. Und dass er selbst gerade erst Vergebung für seinen Ungehorsam empfangen hatte. Jona war im Grunde in Gefahr, ein Schalksknecht zu sein. So wie dieser böse Knecht, der selbst die Vergebung von Gott empfangen hatte für seine ganze Schuld, aber dann einem anderen Mitknecht nicht vergeben konnte. Er hatte 100.000 Mark vergeben bekommen, aber dem anderen wollte er seine 50 Pfennige nicht erlassen. Und wir sind auch manchmal in der gleichen Gefahr. Jona fehlt es ganz einfach an Liebe zu seinen Mitmenschen. Wie gut, dass Gott anders ist als wir verkehrten Menschen. Wie gut, dass er mit Jona zu seinem Ziel kam. Er wird es auch mit uns schaffen.